Manchmal beginnt es mit so einer Rose und dann endet es möglicherweise dort. Und dort fragt der Pfarrer: Willst du deine Ehefrau lieben und ehren, bis die ersten Schwierigkeiten auftreten und du keine Lust mehr hast und euch wieder trennst? Keine Sorge, so eine Formulierung verwende ich nicht, wenn ich ein Ehepaar traue. Aber wir lernen gerade im Ehekurs, dass es eben nicht notwendig ist, wenn Schwierigkeiten auftauchen, auch gleich wieder das Ganze hinzuschmeißen. Aber ich erwähne bei einer Trauung immer so die wichtigsten Worte in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich denke, das gilt nicht nur für ein Ehepaar, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir: Dankeschön, wenn du möchtest. Wie denkst du darüber? Das hast du gut gemacht. Ich gebe meine Fehler gerne zu. Die wichtigsten Worte, denke ich, und vielleicht gibt es noch ein paar mehr, für eine Beziehung zwischen Menschen. Ja, lieben können und auch geliebt werden, das möchte doch wahrscheinlich jeder von uns. Und das ist etwas, was unser Schöpfer, unser Gott auch in uns hineingelegt hat, diese Sehnsucht, einander zu lieben und geliebt zu werden. Dass es jemanden gibt, der einfach zu dir sagt: Hey, ich mag dich, ich hab dich gern, schön, dass du da bist, toll, dass es dich gibt und ja, ich liebe dich. Viel zu selten sage ich das zu meiner Frau. Und ich hoffe, ihr macht es besser wie ich. Aber wie kann das klappen? Woher nehmen wir die Kraft dazu, einander zu lieben? Und ich denke, unsere Fähigkeit zu lieben entspringt der Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und Martin Luther hat es mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt: Gott ist der glühendste Backofen voller Liebe. Können wir uns so einen Gott vorstellen? Ein glühender Backofen, so richtig heiß. Mit dieser Wärme liebt uns Gott. Und genau deshalb, weil es so ist, kann der Apostel Johannes in seinem ersten Brief eben Folgendes schreiben. Zwei Verse haben wir ja schon gehört davon. Ich lese noch ein paar mehr aus dem 4. Kapitel des 1. Johannesbriefs. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und der kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir sogar verpflichtet, einander zu lieben. Und dann ein Stückchen weiter in Vers 16. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und noch ein bisschen weiter. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und jetzt kommt eine sehr ernste Ermahnung von Johannes. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, nämlich seine Geschwister, seine Glaubensgeschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Jesus euch gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ja, wie ist es nun mit der Liebe zueinander? Hier geht es um viel mehr als nur um die Liebe zwischen Partnern. Es geht eigentlich um den tiefsten Grund des Miteinanders, auch in einer Gemeinde, in der Gesellschaft eigentlich überhaupt. Und es geht ein Stück weit auch über die Sehnsucht nach Liebe, die wir ja, so vermute ich, alle haben. Ein paar Gedanken dazu aus dem Johannesbrief und ein paar praktische Überlegungen dazu. Zunächst einmal geht es um diese Frage nach der Nächstenliebe und der Selbstliebe oder der Selbstliebe. Denn Jesus sagt uns ja in seinem höchsten Gebot in Matthäus 22, Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir vergessen das manchmal. Zuvor kommt ja auch, du sollst Gott lieben mit all deinen Ressourcen, die du hast. Dann sollst du deinen Nächsten lieben, ja, und sich selber lieben. Da wird schon ein bisschen schwieriger. Aber um alle Irritationen zu vermeiden, bei Selbstliebe handelt es sich nicht um Egoismus oder gar diese manchmal auch krankhafte Selbstverliebtheit, sondern Jesus spricht hier mit unserem heutigen Wort gesagt von Selbstannahme. Allerdings redet Jesus von der Nächstenliebe in gleicher Weise wie von der Selbstannahme. Beides soll im Gleichgewicht stehen. Das ist wie so eine Waage. Die Gewichte Selbstliebe oder Selbstannahme und Nächstenliebe sind auf die beiden Waagschalen verteilt und sollten eigentlich gleichmäßig verteilt sein, sollten im Gleichgewicht stehen. Denn es heißt ja nicht, du sollst den Nächsten lieben statt deiner selbst, sondern du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und deshalb ist ein glückliches und zufriedenes Leben auch im Miteinander nur möglich, wenn es ausgeglichen ist. Wenn ich mich selbst nicht liebe oder selbst nicht annehmen kann, dann kann ich auch den anderen nicht lieben, sagt uns Jesus hier. Das heißt, wir merken hier schon, eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Liebe zueinander ist, dass ich mich selbst annehmen kann. Ja, und jetzt kommen die Bibelkenner und sagen, ja, das sagt Jesus doch aber nochmal ganz was anderes dazu. Ne? Lesen wir doch mal in Matthäus 16, Vers 24. Will mir jemand nachfolgen, sagt Jesus, dann verleugne er sich selbst. Wie ist das dann mit Selbstliebe, Selbstannahme und sich selbst verleugnen? Was meint denn Jesus jetzt wirklich? Ich denke, verleugnen bedeutet nicht den Verlust der eigenen Identität oder dass ich mich selbst nicht annehmen und lieben darf, sondern Jesus meint damit, dass ich meinen egozentrischen Lebensstil aufgeben muss. Denn Jesus sagt ja weiter, hier im Matthäus-Evangelium, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz sind nicht die Kreuzschmerzen, ja, die uns im Alter plagen oder andere Wehwehchen, die wir da so haben, sondern unser Kreuz auf uns nehmen bedeutet, Jesus nachzufolgen, in seine Fußstapfen zu treten, seinen Dienst anzunehmen. Jesus hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz getragen. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen, wenn wir Ostern feiern, ja auch uns wieder vor Augen führen. Wir brauchen kein Kreuz tragen im Sinne von Jesus, aber wir dürfen unseren Dienst, unser Leben mit Jesus annehmen. Das bedeutet, meine Prioritäten und meine Wünsche müssen den Prioritäten und Wünschen Gottes weichen. Das ist sich selbst verleugnen. Er ist der Herr in meinem Leben und er hat das Sagen. Sich selbst verleugnen ist also das klare Nein, sich selbst zum Mittelpunkt und zum Nabel der Welt zu machen. Das, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft so gerne immer wieder wahrnehmen und uns Leute weismachen wollen, du musst der Mittelpunkt des Lebens sein. Nein, Jesus sagt, ich will der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Du darfst zu deinem alten Leben Nein sagen und zum neuen Leben mit Gott Ja. Und der Theologe Romano Guardini hat es wunderbar formuliert in diesem Satz. Ich soll damit einverstanden sein, der zu sein, der ich bin. Einverstanden, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. Einverstanden, in den Grenzen zu stehen, die mir gezogen sind. Sind wir das? Sind wir damit einverstanden, der zu sein, der wir sind? Und auch der zu sein, der wir geworden sind? Können wir uns selbst annehmen? Aber wer mit sich selber im Clinch liegt und mit sich selber im Konflikt steht, weil er das eben nicht kann oder will, der kann auch nicht glücklich sein. Und der kann auch noch viel weniger andere glücklich machen. Es gibt aber eine gute Nachricht. Denn diese Selbstannahme kann erworben werden. Aber wer das nicht tut, wer sich nicht auf diesen Weg begibt, der ist nicht fähig, andere zu lieben und auch nicht fähig, Gott zu lieben. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Neid auf andere, Minderwertigkeitsgefühle sind immer auch ein heimlicher Vorwurf gegen Gott und damit Sünde. Denn Gott hat dich so geschaffen, wie du bist, mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Leben. Und er sagt Ja zu dir. Und wenn du nicht zu dir Ja sagen kannst, dann widersprichst du Gott. Mach dir also klar, wofür du Danke sagen kannst in deinem Leben. Und dann verschwinden auch Neid und Minderwertigkeitskomplexe. Und so können wir im Vertrauen auf Gott wachsen. Auch in der Selbstannahme. Wie steht es heute um dich? Kannst du ein Ja sagen zu dir? Was sind aber diese Dinge, zu denen wir Ja sagen müssen, um lieben zu können? Was kann uns die Liebe rauben, andersrum gesagt? Es gibt eine ganze Reihe von Haltungen oder von Dingen, die es mir erschweren oder vielleicht sogar unmöglich machen, mich und andere zu lieben. Ich möchte euch einige kurz vor Augen stellen. Ihr findet die auch auf den Impulsblättern, dann könnt ihr auch zu Hause noch weiter drüber nachdenken. Finde ich ein Ja zu? Zum Beispiel, finde ich ein Ja zu meinen Gaben, die Gott mir geschenkt hat? Oder möchte ich lieber andere haben? Professor Thielicke, ein Theologieprofessor, ein sehr bekannter, der auch viele Bücher geschrieben hat, der hat mal einen Studenten gefragt, oder sich nicht ihn gefragt, sondern zu ihm gesagt, wie begabt sind Sie doch? Der Student bekommt einen roten Kopf. Wer von uns lässt sich denn gerne sagen, wie sehr er begabt ist? Wir sind doch alle so bescheiden, ne? Also in Bayern vielleicht ist es anders, aber im Schwäbischen, da sind wir ja so demütig. Aber Thielicke reagiert drauf, auf den roten Kopf von dem Studenten und sagt, ich habe doch nicht Sie gemeint. Ich habe den Schöpfer gelobt, der Sie so begabt hat. Seien Sie doch nicht verlegen drüber. Wenn wir kein Ja finden zu unseren Gaben, dann finden wir auch kein Ja zu dem Geber unserer guten Gaben, zu Gott. Merkt ihr, wie das zusammenhängt? Finde ich auch ein Ja zu meinen Begrenzungen? Jeder von uns ist Begrenzungen unterworfen. Man kann nicht alles können. Ich habe viele Jahre ja nicht gehadert damit, aber gebraucht, um zu merken, ich kann nur in einem sehr begrenzten Maß Musik machen. Und aus mir wird nie ein Musiker, ein Profimusiker. Ich freue mich, wenn ich hier mit euch Musik machen darf im Gottesdienst und muss sagen, ja, danke Gott, dass es so weit reicht. Wenn wir Probleme mit unseren Grenzen haben, dann zeigt sich das oft an dem, was wir an Wünschen und Vorstellungen für unsere Kinder haben. Denn was Eltern nicht geworden sind, sollen sehr oft unsere Kinder werden. Aber das funktioniert nicht. Oder nur manchmal. Oder nur selten, weil unsere Kinder ganz eigene Menschen sind. Wie viel Tragik im Leben von jungen Menschen ist passiert, weil die Eltern gemeint haben, sie wüssten genau, wie ihre Kinder zu werden haben. Meistens, weil sie es selber nicht sind. Sag Ja zu deinen Begrenzungen. Freu dich über das, was innerhalb deiner Grenzen dir von Gott gegeben wurde. Manchmal können wir Grenzen erweitern, ja, aber nur im bestimmten Maß. Schau nicht auf die, die was ganz anderes können. Kann ich ein Ja finden zu meinem Lebensgeschick? Ich nenne es mal so. Zu dem, wie ich geworden bin. Kann ich Ja sagen zu meiner Vergangenheit? Oder vermies ich mir das Leben, weil ich ständig damit hadere, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, was in der Vergangenheit alles an Schlechtes mit mir gemacht worden ist, oder. Wir haben im Ehekurs sehr eindrücklich gelernt in den letzten Wochen, dass wir sehr wohl mit unserer Vergangenheit uns versöhnen können, um lieben zu können in einer Ehe. Und dankbar zu sein für das Gute in der Vergangenheit und nicht immer drauf schauen, was da alles schiefgelaufen ist. Und dann kann ich nämlich aus meinen Fehlern lernen und ein Ja finden zu dem, was kommt. Dann kann ich ein Ja finden zu meinem Lebensalter. Oh ja, alt werden will ja jeder, aber keiner will alt sein. Und wie einer so schön gesagt hat, alt werden ist nichts für Feiglinge. Ja, ab einem gewissen Alter zwickt's, wenn man morgen aufsteht, morgens in der Früh oder was auch immer. Ja. Und kann ich ein Ja sagen dazu, dass ich vielleicht manches nicht mehr kann? Ich habe vor vielleicht 2-3 Jahren in der Alpenvereinszeitung eine nette Geschichte gelesen von einem Mann, der in Garmisch-Partenkirchen zu Hause ist und der durchs Höllental, durch den Klettersteig auf die Zugspitze in 2-2,5 Stunden es immer geschafft hat und jetzt in ein Alter kommt, wo sein Sohn 10 Minuten schneller ist als er und sich darüber fürchterlich aufregt. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich 10 Stunden brauchen, von Garmisch auf die Zugspitze durchs Höllental und manch einer von uns würde wahrscheinlich gar nicht den Weg rauf schaffen. Soll ich deshalb neidisch sein, weil ich in ein Alter komme, wo ich es nicht mehr schaffe, das in 2 Stunden? Bedenke, dass jedes Alter seine Vor- und Nachteile hat. Nur unsere Gesellschaft suggeriert uns, nur wer jung und fit und dynamisch ist, ist was wert. Aber das stimmt nicht. Wenn wir zum Beispiel nach Dänemark schauen oder in die skandinavischen Länder, dort auf den Arbeitsmarkt, da werden gerade die älteren Semester wertgeschätzt, weil sie Erfahrung mitbringen, die die Jungen nicht haben, die die Jungen erst lernen müssen. Welch verquere Welt. Kann ich ein Ja finden zu meiner sozialen und materiellen Lage? Alle Not kommt vom Vergleichen, sagt Søren Kierkegaard und hat damit voll recht. Wenn ich nur auf den anderen schaue, was der mehr hat, was der besser kann, was der für ein tolleres Auto hat. Oh, wir waren mal auf dem Campingplatz vor vielen Jahren, da fuhr ein riesen Wohnmobil rein. Wirklich, also ein riesen Ding mit Garage hinten und allem Möglichen. Und älteres Ehepaar stieg aus und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen. Und die haben uns voller Stolz ihr Wohnmobil gezeigt. Ja, sie haben es gekauft, sie haben extra einen LKW-Führerschein gemacht, beide und so weiter und so weiter. Und irgendwann im Gespräch hat sie sich dann verplappert und meinte nur, ja, wir haben es uns deshalb gekauft, weil unser Nachbar zu Hause auch so eins hat. Waren wir dankbar über unseren kleinen Wohnwagen damals, ne? Der sah so süß aus. Und wenn das Vorzelt weg war, hat man ihn kaum mehr gesehen, weil so klein war der. Wunderbar. Wir haben tolle Urlaube damit gemacht. Gott hat uns einen größeren geschenkt jetzt. Weil wir einfach ein bisschen mehr Platz brauchen im Alter. Ja. Kann ich ein Ja finden zu meiner körperlichen und seelischen Verfassung? Wie hat Eckhard von Hirschhausen gesagt, es gibt keinen wirklichen gesunden Menschen, eigentlich sind wir alle krank, nur haben wir noch nicht alle eine Diagnose. Ja? Auch da wären wir nie glücklich, wenn wir die beneiden, die ein Bein mehr haben als wir oder drei Augen haben oder fünf Ohren oder was auch immer. Kann ich ein Ja sagen zu meiner beruflichen Situation, zu meiner Situation am Arbeitsplatz? Vielleicht hast du dir deinen Beruf anders vorgestellt. Ja. Aber du hängst vielleicht fest, siehst keine Möglichkeit zur Veränderung. Paulus hat da ein sehr gutes Rezept. Er schreibt im Epheserbrief, tut eure Arbeit mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Eine interessante Strategie, meine Arbeit für Gott zu tun und nicht für meinen Chef. Es hilft, kann ich euch sagen. Ich tue meine Arbeit seit 40 Jahren für meinen Chef, aber ich habe ihn da oben. Wunderbar. Ja, Selbstannahme ist ein langer Prozess. Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Ja zu finden zu den Dingen meines Lebens. Ich habe euch so ein paar Dinge mal vor Augen geführt. Jeder von uns hat da vielleicht an einer anderen Stelle so seine Herausforderungen. Aber seid versichert, wenn ich ein Ja finde zu meinem Leben, ein mehrheitliches Ja, und ich die gute und liebevolle Hand Gottes in meinem Leben erkennen kann, dann kann ich auch andere lieben, weil ich mich selber annehmen kann in meinem Leben, wie ich bin. Ja, wie ist es mit geliebt werden und selber lieben? Das war ja so die Frage eigentlich, ne? Die uns Jesus auch vor Augen führt. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Wie kann denn das funktionieren? Martin Buber hat gesagt, der Mensch kommt zu sich selbst erst über das Du. Und ich bin dankbar, dass Gott uns gegenüber, Menschen als gegenüber in unser Leben stellt. Welche, die ein bisschen näher dran sind, wie den Ehepartner oder die Eltern oder Kinder. Auch die können oft ein sehr heftiges Gegenüber sein zu uns. Aber auch andere Menschen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich näher zusammen bin. Aber das erste Du im Leben eines Menschen sind immer die Eltern. Gegebenenfalls die Geschwister. Und das ist auch die stärkste Prägung, die wir ja mitnehmen. Aber die Liebe der Eltern und die Liebe anderer Menschen ist immer menschlich und damit unvollkommen. Und wenn wir einander lieben, und je enger wir zusammen sind, desto mehr werden wir uns auch verletzen. Das geht gar nicht anders. Es gehört einfach zusammen im Leben. Und deshalb brauchen wir eben die Liebe auch von unserem Gott, der perfekt ist. Gott ist der Einzige, der wirklich in perfekter Weise lieben kann. Und Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären. Nein, andersrum. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und deshalb können wir uns auch annehmen, weil Gott uns liebt. Und deshalb heißt es bei Johannes eben in Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wir dürfen nie vergessen, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Das heißt, Gott ist mit seiner Liebe in Vorleistung gegangen. Und Gott hat nicht gewusst, ob wir uns für ihn entscheiden oder nicht. Ja, Gott weiß zwar alles, er ist allwissend, aber trotzdem lässt er uns die Freiheit, dass wir uns entscheiden für ihn oder nicht. Aber er hat den Weg bereitet. Und er hat nicht darauf geschaut, was wir alles versemmelt haben und wie viele Jahre wir schon immer Dinge falsch machen. Nein, er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, hat so seine Liebe gezeigt, damit ihm ein Neuanfang möglich wird. Gott sagt Ja zu mir, weil Jesus das, was zwischen Gott und mir steht, mit ans Kreuz genommen hat und dafür gestorben ist. Das heißt, es gibt eigentlich nichts zwischen Gott und uns, was Gottes Liebe hindern könnte. und auch unsere Liebe zu ihm. Und wenn Gott Ja zu mir sagt, wenn Gott Ja zu dir sagt, dann sollte es doch möglich sein, auch ein Ja zu mir selber und auch ein Ja zu anderen sagen. Und so führt diese Selbstliebe, diese Selbstannahme eben fast automatisch zur Nächstenliebe. Denn wer sich selbst lieben kann, kann auch seinen Nächsten lieben. Weil Gott Ja sagt, zu mir, zu dir, darf ich zu dir nicht Nein sagen. Es ist eigentlich nicht möglich. Sondern wenn was zwischen uns steht, aktiv Versöhnung suchen, Vergebung, Versöhnung. Darin, sagt Johannes, besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott liebt mich also nicht, weil ich so toll bin, sondern er liebt mich um Jesu willen. Weil Jesus gesagt hat, hey, der Hannes, ihr könnt da jetzt jeden Namen einsetzen, der Hannes ist mir so wichtig, dass ich mein Leben für ihn gegeben habe. Und deshalb liebt Jesus, liebt Gott mich und dich auch. Und diese Liebe, diese Agape-Liebe, wie sie in der Bibel heißt, soll eben das Vorbild auch für unsere Liebe zum Nächsten werden. Wie sieht denn diese Agape-Liebe aus? Ich habe es mal in einer Grafik euch versucht darzustellen. Bei der Agape-Liebe entscheiden wir uns dafür, jemanden zu lieben. Und dann haben wir, weil wir uns dafür entscheiden, ihn zu lieben, auch liebevolle Gedanken. Und diese liebevollen Gedanken haben natürlich auch Auswirkungen auf mein Tun, dem anderen gegenüber. Und letztlich entstehen dadurch auch Gefühle. Es ist spannend, dass ich durch mein Tun meine Gefühle beeinflussen kann. Wir haben das in dem Moderationstraining gelernt. Wenn dir gerade nicht zum Lächeln zumute ist und du ein angenehmes Gefühl hast und du hast das Gefühl der Freude nicht in dir, dann lächel mal eine halbe Stunde lang. Weil dann entsteht Freude in dir. Unsere Gefühle lassen sich durch unsere Mimik täuschen und verführen. Es ist gigantisch. Ich habe es selber nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Ja. Aber wir haben den Tipp gekriegt, dass wir, wenn wir hier vorne stehen, einfach beim Hierherfahren mit dem Auto, einfach mal im Auto die ganze Autofahrt nur lächeln sollen. Und dann werden wir gleich automatisch freundlicher hier vorne stehen. Okay, das ist aber auch das Prinzip, das Gott mit uns hat. Er hat liebevolle Gedanken zu uns. Er denkt sich, hey, meine Kinder, meine Schöpfung, meine Menschen, die haben sich gegen mich gewandt, aber ich will trotzdem sie annehmen und was für sie tun. Gott hat liebevolle Gedanken. Gedanken des Friedens, heißt es an einer Stelle, habe ich für meine Menschen. Und dann entstehen liebevolle Taten. Sein Sohn Jesus stirbt für uns. Er hat alles getan, dass wir wieder zu ihm zurückkommen und dass wir dieses Leben auf dieser Erde auch leben können, in seinem Sinn. Dafür hat er alles getan. Und ich bin mir sicher, jetzt freut sich Gott, und es heißt an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Himmel ist Freude über jede einzelne Seele, die gerettet wird. Ihr Lieben, wenn hier einer getauft wird, dann ist da oben Party im Himmel. Übrigens, es wird wieder eine Taufe geben, hoffentlich. Auch ein Taufseminar, wenn jemand Interesse hat, meldet euch bei mir bitte. Aber das ist jetzt Werbung nebenbei. Wir erleben aber in unserer Welt eine ganz andere Liebe. Und ich will sie mal das Eros-Prinzip nennen. Und das Eros-Prinzip bedeutet, ich will haben, ich brauche, ich begehre, ich will meine Gefühle befriedigen. Und Liebe beginnt dort bei liebevollen Gefühlen. Dann kommen liebevolle Gedanken und dann vielleicht liebevolle Taten. Nur, was ist, wenn die liebevollen Gefühle sich nicht einstellen? Wenn ich meinen Nächsten, meine Geschwister, den Bruder und die Schwester in der Gemeinde sonntags morgens sehe und mir fällt schon die Kinnlade runter, wenn ich den sehe, weil ich keine liebevollen Gefühle für den habe. Und weil er schon wieder zum 40. Mal nicht das gemacht hat, was ich eigentlich will. Genau das passiert nach unserem menschlichen Konzept von Liebe. Deshalb sagt uns Johannes und auch Jesus und das ganze Neue Testament, jede Beziehung und damit meine Liebe zum Nächsten beginnt mit einer persönlichen Entscheidung für ihn. Ich muss mich nicht nur für Gott entscheiden, ich muss mich auch für meine Glaubensgeschwister entscheiden. Und das ist eine große Herausforderung. Und ich muss mich auch für mich selber entscheiden, für mein Leben, ein Ja dazu finden. Und letztlich, und das ist vielleicht die schwerste Übung, ich muss mich auch entscheiden, meine Feinde zu lieben. Auch das erspart uns Gott nicht. Gottes Liebe ist unser Vorbild. Sie rechnet die Schuld nicht zu. Sie rechnet unsere Vergangenheit nicht auf. Das machen nur wir Menschen. Sondern Gott vergibt und schaut nach vorne. Lest mal den Bericht, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgeht. Genau das wird da deutlich. Jesus rechnet ihr ihre Schuld nicht zu, sondern er zeigt ihr einen Weg nach vorne. Geh, sagt er, und sündige nicht mehr. Das ist die Strategie Gottes. Und es zeigt, was Liebe heißt. Liebe heißt nicht alles zudecken. Jesus stellt ganz klar heraus, was sie falsch gemacht hat. Und dass da natürlich zum Ehebruch immer zwei gehören und dass der Mann da nicht auftaucht in dem Bericht, ist zumindest sehr fragwürdig. Aber es ist einfach die damalige Zeit. Heute wäre das vielleicht ein bisschen anders. Oder vielleicht auch nicht. Johannes zeigt uns aber deutlich in seinem Brief, im ganzen Brief, da gibt es noch mehr Texte, die das zeigen, wie wir fähig werden zur Liebe und dass wir fähig werden zur Liebe. Es gibt Hoffnung. Aber wir werden fähig zur Liebe, indem wir uns von Gott lieben lassen. Indem wir Ja sagen zu dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Auch wenn es noch so viele Begrenzungen hat und noch so viele Einschränkungen hat, es ist ein Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und deshalb ist es wertvoll. Egal, wie es ausschaut. Und wenn wir Ja sagen zu dem Leben, das Gott uns geschenkt hat, wird diese Liebe auch weiter fließen können zu anderen Menschen. Aber Liebe ist nicht nur ein Geschenk. Liebe ist eben auch eine Einstellung. In der deutschen Sprache lernt man, wahrscheinlich schon in der allerersten Klasse, dass die erste Person in der deutschen Sprache immer ich ist. Und die zweite Person du. Schade, denn in der Liebessprache ist die erste Person immer du und die zweite Person ich. Und das Du ist wichtiger als das Ich. Und das ist das, was wir nicht nur im Ehekurs lernen, sondern was auch für uns als Gemeinde gilt oder als Gesellschaft überhaupt. Gott liebt uns. Und deshalb sind wir nicht nur beauftragt, andere zu lieben, sondern auch befähigt. Und das ist die gute Nachricht für heute. Amen.